Stillstand im Autowerk, geschlossene Türen bei IKEA. Es sind eingängige Symbole für die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Bekämpfung. Sie erreichen Dimensionen, die man sich vor einigen Tagen noch nicht hätte vorstellen können. Es ist ein Bild wie aus dem Klassenkampf. Die Kollegen in den Werkshallen stünden Schulter an Schulter an der Fertigungslinie, während sich die Anzugträger vor dem Coronavirus ins Homeoffice zurückziehen könnten.
Khodam Podcast, das Format über Gedanken für den Alltag.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am Mikrofon begrüßt euch Tarek hier aus Kiel, aus dem echten Norden. Wenn ich draußen aus dem Fenster schaue, ist es wie so schön hier im Norden, heiter bis wolkig, bisschen unterkühltes Wetter. Aber meine Stimmung hebt sich, wenn ich meinen Bruder Shayan sehe. Assalamu alaikum, herzlich willkommen.
Wa alaikum assalam, Tarek. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute auf das Gespräch.
Ja, das Gespräch ist in dieser Hinsicht wichtig. Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Zeit. Die Corona-Pandemie ist in aller Munde. Und ja, da sind Einschränkungen mit verknüpft. Und diese Einschränkungen sind für uns auf der gesundheitlichen Ebene ähnlich. Ich glaube, bis auf wenn man die Risikogruppe mal rauslässt, glaube ich, sind wir alle in gewisser Weise gleich davon betroffen. Aber in der Arbeitswelt sieht es wiederum ganz, ganz anders aus. Im Intro haben wir gesprochen über die Fließbandarbeiter, quasi so exemplarisch gegenüber den Anzugträgern. Wobei die Anzugträger sehr schnell und sehr zügig es geschafft haben, ins Homeoffice zu wechseln. Und aber es auf der Seite der Blue-Collar-Arbeiter, wie man so schön im Amerikanischen und Angelsächsischen sagt, haben das nicht so einfach gehabt, da zu wechseln, sind dann teilweise in Kurzarbeit hineingeschlittert und so weiter und so fort. Im Grunde genommen müssen wir das jetzt einordnen. Ich persönlich bin in der glücklichen Situation, dass ich relativ zügig ins Homeoffice wechseln konnte. Ich gehöre zu den Anzugträgern, in Anführungszeichen, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. Wir waren sehr schnell abkömmlich. Ja. Shayan, wie hat dich die Situation getroffen?
Ja, also ich glaube, das ist relativ ähnlich zu deiner Situation, Tarek. Ich selbst bin noch Student der Elektrotechnik, schreibe derzeit an meiner Masterarbeit. Ich arbeite aber nebenbei als Werkstudent in einer Firma für Softwareentwicklung. Und sowohl für meine Arbeitskollegen als auch für mich verlief das alles eher reibungslos. Gab auch keine großen Probleme. Von einem Tag auf den anderen wurden wir auch ins Homeoffice versetzt, durften die jeweiligen Rechner dann mitnehmen. Und ich gehöre dann sozusagen auch jetzt zu den Anzugträgern.
Ja, das ist natürlich sehr segensreich. Und auch die Anzugträger, die Leute, die im Homeoffice sind, haben natürlich auch ihre Herausforderungen. Die wollen wir hier gar nicht kleinreden oder in eine Ecke tun. Aber für den Moment wollen wir sie erstmal nicht berücksichtigen. Denn wir wollen uns heute eher mit den Blue-Collar-Personen beschäftigen. Und die trifft das natürlich auf verschiedensten Weisen sehr hart. Und da wir ja in zweiter Generation aus Migrantenfamilien stammen, ist es ja so, dass die erste Generation vor allem, aber auch andere Brüder, die auch mit uns zweite Generation sind, ja viel in gewissen Sektoren beschäftigt sind, wo man nicht so einfach ins Homeoffice wechseln kann. Daher wollte ich dich fragen, wie betrifft das deine Familie, im Speziellen deinen Vater?
Ja, also mein Vater selber ist Selbstständiger im Taxigewerbe. Und ich glaube, viele Brüder können sich oder viele Zuhörer können sich in dieser Hinsicht meine Situation nachvollziehen, finden sich vielleicht auch darin wieder, dass im Taxigewerbe halt hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen sind. Ist durch die Corona-Pandemie und dann auch noch durch die Maßnahmen, die Bundesregierung für die Bevölkerung festgelegt hat. Und wie uns das halt direkt betrifft, natürlich wird man irgendwo am Rande seiner Existenz gedrängt, weil man hat hohe Fixkosten, man hat hohe variable Kosten, die man eigentlich jetzt nicht mehr so ausgleichen kann oder nicht mehr bezahlen kann. Und für mich persönlich, auch als ältester Sohn der Familie, ist es halt hart, Gesicht meines Vaters zu sehen, wenn er nach 10 Stunden nach Hause kommt und weiß, es hat heute wieder nicht gereicht. Und gerade dann fühlt man sich halt nutzlos, weil man als ältester Sohn eigentlich die Verantwortung tragen möchte, seine Familie zu unterstützen.
Genau, und das ist ja auch irgendwo so die kulturelle Erwartung, ja, dass es halt auch geschieht. Und wie gesagt, man hat auch selbst natürlich auch diese Beziehung.
Genau, man hat irgendwo die Erwartung ja auch an sich selbst. Ich weiß nicht, Tarek, wie sieht das eigentlich bei dir aus?
Ja, also ähnliche Situation, nur andere Branche. Mein Vater ist in der als Textilkaufmann in der Textilbranche tätig. Auch das ist jetzt, gehört jetzt nicht zu der systemrelevanten Bereich der Wirtschaft. Daher ist der natürlich auch weitestgehend dicht. Und klar, für meinen Vater ist das natürlich auch jetzt momentan eine ganz, ganz schwierige Situation. Nur erinnert mich das eigentlich ganz stark so an eine Krise, die war hier im Norden, in regional ziemlich stark gewesen. Damals waren wir halt auch betroffen gewesen und da war ich noch viel, viel jünger als heute. Und es ist halt so, dass damals mein Vater halt wie viele Onkels in den 90er Jahren halt Stände gemacht haben, auf Wochenmärkten, Flohmärkten unterwegs waren. Und auch wir waren damals unterwegs, ja. Und das, ja, Krasse zu der Zeit war halt einfach, wir sind rausgefahren, haben uns motiviert, sind dann hin, ja, aufgebaut, alles gemacht und dann kam man am Abend zurück mit einem Umsatz, der einfach vielleicht nicht mal die variablen Kosten wert war, die man sozusagen für diesen Arbeitsweg hatte. Und das ist ein äußerst hartes Gefühl gewesen. Also ich auch als ältester Sohn in dem Fall, da kann ich mit dir natürlich auch mich sehr gut identifizieren an der Stelle, stand dann natürlich auch da irgendwie hilflos da und wusste nicht, was jetzt, was nun, ja. Und das prägt einen. Das prägt richtig, einen ungemein. Ja. Also auch wenn ich heute noch irgendwie locker über den Wochenmarkt schlendere und da jemanden sehe, der Schwierigkeiten hat, dann packt mich das schon. Ja? Also das lässt mich nicht kalt. Und allein diese Einschränkungen, die man als Kind auch schon hatte und man, das Erste, was man tut als Kind, ist, dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt. Zumindest war es bei mir so. Ja, also man wusste, dass es eng ist, dass es knapp ist und man sollte jetzt nicht zu sehr nach irgendwelchen Dingen fragen. Und das muss ich sagen, hat mich eigentlich bis heute in meinen finanziellen Entscheidungen absolut geprägt. Also ich bin da schon sehr, sehr risikoscheu, was solche finanziellen Entscheidungen angeht.
Ja, ja, da kann ich dir absolut zustimmen. War bei mir nicht anders. Mein Vater hat mich relativ früh in diese Sachen eingebunden. Sei es auch nur der Brief ans Finanzamt gewesen, seien es irgendwelche Überweisungen für das Taxigewerbe gewesen, für private Zwecke gewesen. Sei es der Brief an die Bank gewesen, den man schreiben musste, weil man die Hypotheke für das Haus abzahlen möchte. Das ist etwas, wo ich, wenn ich das vergleiche mit meinem jüngeren Bruder oder auch mit meinen jüngeren Cousins, die sind da viel, viel befreiter. Die können da so ein bisschen entspannter angehen und die sind vielleicht auch nicht so risikoavers wie wir beide, glaube ich, was Investitionen angeht.
In das leibliche Wohl.
In das leibliche Wohl.
Ja, das ist ganz klar. Und ich meine, man kann es auch nicht verübeln, dieser Generation, weil die ist ja vornehmlich nach 2004, 2005 aufgewachsen. 2004, 2005, die Älteren unter den Zuhörern werden noch wissen, dass Deutschland damals als kranker Mann Europas galt. Ja, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, hohe Arbeitslosigkeitszahlen und so weiter und so fort. Und danach, ich würde das so ganz grob nach der WM oder kurz vor der WM datieren, da ging eine kometenhafte Entwicklung los, die viele Ältere auch, glaube ich, an die Prosperität der 60er und 70er Jahre erinnerte, ja, wo Deutschland sich in einem unendlichen Auftrieb befand. Und bis auf 2008, 2009, wo wir eigentlich so eine kleine Delle verspürt haben, volkswirtschaftlich war es ein Loch, ja, aber einzelwirtschaftlich sind wir da doch eigentlich recht gut durchgekommen. Also wir hatten, glaube ich, im Textilgewerbe oder im Taxigewerbe oder in anderen Gastronomiebereichen, wo, glaube ich, viele Brüder auch in der Gemeinde sind, hat man das eigentlich nicht so wirklich gespürt.
Richtig. Ich kann mich, wo du jetzt 2008 erwähnt hast, diese Delle durch diese Finanzkrise, die da entstanden ist, an eine Rede von Hasud Aktes erinnern. Und ich habe halt auch ein paar, ich habe da mal recherchiert für den Podcast. Und diese Rede hatte Hasud Aktes damals im britischen Parlament gehalten, anlässlich der Finanzkrise und der bevorstehenden Weltwirtschaftskrise. Und es ist halt sehr, sehr interessant, wie die Worte von Hasud damals vielleicht sogar auf unsere heutige Situation noch genauer passen. Hasud sagt, zwingt uns diese Situation nicht dazu, darüber nachzudenken, dass die Welt sich gerade in die Richtung bewegt, vor der sie gewarnt wurde. Und wenn man das so ein bisschen einordnet, geschichtlich einordnet, da kann man auch das Jahr 2008 ja als eine Art Warnung empfinden. Warnung deswegen, dass es nicht immer nach oben gehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt so in letzter Zeit, ich sag mal, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurden.
Ich weiß noch, also der Glaube an dem System war damals so stark, dass wenn man Leute darauf angesprochen hatte, okay, man sollte vielleicht Vorräte anlegen. Wir sprechen hier nicht von Hamstern. Hamstern ist deutlich zu unterscheiden von Vorratsbildung. Also Vorratsbildung, die gewissenhaft und also im Einklang mit der Umwelt sozusagen getan wird. Umwelt meine ich jetzt nicht nur die sozusagen Natur, sondern auch die Mitmenschen mit einbezieht. Sollte sich jeder mal informieren, falls das einem nicht ein Begriff ist. Und damals hat man das so total belächelt, ja.
Richtig.
Zu mir haben auch Freunde gesagt, so ja, also Vorratsbildung, wer braucht das schon, ne?
Ja.
Und heute sieht man halt, ne, so das Erste, was weg war in den Supermärkten, war nicht die Bio-Nudeln, sondern die, sag mal, die herkömmlichen Nudeln, ja.
Ja.
Das heißt, beim Hamstern hört sozusagen schaltet der Verstand wohl ab. Mhm. Und im Grunde genommen, wie gesagt, diese Warnung gab es, aber die wurden nicht ernst genommen. Und wir sind sozusagen durch diese Zeit halt gegangen mit einer enormen Sorglosigkeit.
Richtig.
Mit einer gefühlten Glückssträhne, ja, wo wir dachten, das wird niemals enden. Ja. Und das hatte ja aber auch einzelwirtschaftlich natürlich große Folgen für uns. Ja. Also wie wir als junge Leute das sozusagen wahrgenommen haben.
Ja, richtig. Also ich kann da auch wieder Vergleiche ziehen, auf meine Familie bezogen. Wir beide haben ja gerade darüber gesprochen, als ältester Sohn haben wir so ein bisschen gelernt, auf die Kosten zu achten, gerade durch die Vergangenheit. Ich weiß noch, dass es damals für mich schon eine sehr, sehr große Sache war, bei Burger King ein King des Monats Menü zu bestellen. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass es mal eine Situation gab, wo ich die Kassiererin gefragt habe, ob man zu dem Menü anstatt einer großen Cola auch einen Milchshake bekommen kann. Und sie hatte dann daraufhin geantwortet, dass es dann 50 Cent extra kostet, was ich dann nach kurzem Überlegen dann abgelehnt habe. Also ich will nur damit sagen, in einer etwas finanziell schwacheren Situation war ich zum Beispiel nicht bereit, mehr Geld auszugeben. Einfach nur, weil ich meinen Vater beobachten konnte, wie schwer es für ihn war, für einen einfachen Lohn zu arbeiten. Ich habe dann auch letztens, war meine Schwester und mein Schwager waren zu Besuch und da hieß es nicht, dass wir einfach mal bei Burger King essen gehen, sondern es war schon ein vornehmlicher Burgerlokal und wo das einfache Menü pro Person dann auch mal 14, 15 Euro gekostet hat. Und da habe ich dann auch nochmal drüber nachgedacht und dann gemerkt, es ging uns in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut, dass wir uns das leisten konnten.
So gut, dass wir nie gedacht hätten, dass sowas sein könnte. Wenn man sich Handy kaufen wollte, man ist sofort losgefahren.
Richtig.
Hat sich ein Handy besorgt. Heutzutage Lieferengpässe. Ja, die ganzen internationalen sozusagen Lieferketten sind zusammengebrochen. Man sagt, glaube ich, schon jetzt, dass man am besten Ladekabel und was auch immer hamstern sollte, ja, weil das jetzt halt auch irgendwann vorbei sein wird, ja, dass das geliefert wird. Also viele, viele Engpässe, die damals überhaupt nicht vorstellbar waren, vor 2, 3 Wochen nicht vorstellbar waren. Ich meine, wir sprechen hier von früher, als ob das letztes Jahr gewesen wäre.
Ja.
So fühlt es sich aber an.
Richtig.
Ja, in dieser neuen Normalität. Und ich glaube, es gab viele, viele Dinge, Hauskauf und so weiter, also viele, viele sozusagen Güter, die wir uns einfach so
sei es ein Auto zu leasen, sei es das einfache Beispiel, weil ich kann mich erinnern, dass Amir Saab einmal auf der Jalsa Salana gesagt hat, dass er die Gottessegnungen an unsere Jamaat am Parkplatz festmacht.
Genau.
Und da habe ich ein bisschen verwundert geguckt und habe erstmal nicht genau verstanden, was er damit meinte. Und dann hat Amir Saab uns aufgeklärt und meinte, da stehen mittlerweile richtig schöne Luxuskarosserien.
Was ein Nasselbar mal früher anders gewesen ist.
Richtig,
ja?
Genau.
Ich meine, das ist ja halt, das war diese persönliche Glückssträhne, die uns durch diese Zeit getragen hat. Und wo wir, glaube ich, alle das Gefühl hatten, nee, also eine kleine Delle schon, eine kleine Abkühlung schon,
ja.
Aber dann geht das sozusagen mit der vollen Hitze, geht dieses Wirtschaftswachstum weiter.
Hm.
Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz spannende Sache, weil das, glaube ich, dieser Reichtum, dieser Wohlstand, diese Sorglosigkeit, die ist ja auch damit verbunden, aber auch Beschäftigung. Ja, das heißt, kaum Zeit für irgendwas. Das hat was mit uns gemacht. Ja? Das hat wirklich was mit uns gemacht. Wir haben für viele essentielle Dinge eigentlich keine richtige Zeit mehr gefunden. Das heißt, einander telefonieren, einander ständig besuchen und so weiter und so fort. Das war halt nicht so wirklich drin. Und da muss ich auch sagen, da muss jeder, glaube ich, für sich kritisch nochmal hinterfragen, inwieweit er seinen sozialen Kompetenzen oder sozialen Verantwortung vor allem auch nachgekommen ist in der Zeit. Richtig. Da wurde sehr viel vernachlässigt.
Ja, ich glaube, wir beide wohnen ja in einer Stadt.
Ja.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über deine Worte, wann haben wir das letzte Mal uns so richtig mal in Ruhe zusammensetzen können und einfach mal reden können, einfach mal schnacken können? Wir kennen uns eigentlich auch schon, ich meine, sehr, sehr lange.
Seit Ewigkeiten.
Ja.
Und das ist genau der Punkt. Wenn einem sozusagen solche essentiellen Dinge dann schon schwerfallen, dann muss man sich halt schon die Frage stellen, inwieweit die Prioritäten halt richtig gesetzt waren. Und wie gesagt, und all diese Punkte, glaube ich, nachdem jetzt einfach mal so dieser Shutdown in Anführungszeichen jetzt gekommen ist, das öffentliche Leben mehr oder weniger lahmgelegt ist und wir einander uns auch gar nicht so richtig annähern dürfen, was jetzt sich jetzt aus der heutigen Sicht jetzt wieder wie so eine Entbehrung anfühlt, was vorher eigentlich ganz normal möglich gewesen wäre, was wir hätten wahrnehmen können, dürfen wir und können wir jetzt nicht wirklich mehr nachkommen. Und die Grundfrage, die an der Stelle sich gestellt werden muss, ist, wenn all diese Beschäftigungen, diese Amüsements einfach wegfallen, was bleibt von mir eigentlich im Kern übrig? Bin ich sozusagen so gläubig und so standhaft, weil es mir gut geht? Es ist einfacher, von Standhaftigkeit und Loyalität und all dem zu sprechen, Richtig. Wenn man Sicherheit und Reichtum und Wachstum sich befindet. Und das hat Hasud auch von Zeit zu Zeit eigentlich auch an die Gemeindemitglieder gerichtet, wenn er zum Beispiel an Brüder gesprochen hat, die Nachfahren von gewissen Sahabis sind, also Jüngern des Verheißenen Messias alaihi salam oder Dervishan sind, die sehr gesegnet sind und im Westen leben, aber sich gar nicht mehr darüber im Klaren sind, so, wo kommt das alles eigentlich her? Und welcher Segen ist es eigentlich, den wir hier bekommen haben? Sondern das schon vielleicht so als eigene Fleißeskraft, als eigene Muskelkraft sozusagen gesehen haben, als Verantwortliche für diese Prosperität. Und ja, was passiert, wenn das wegfällt? Bin ich immer noch derselbe dankbare, ehrliche, gutmütige Mensch? Oder was kommt dann zutage? Und dieser Prüfung musste sich in der Geschichte der Propheten, das sind ja in der Regel diejenigen, die wir heranziehen, wenn wir nach Vorbildern schauen, aus islamischer Perspektive, inwieweit sozusagen sind die damit mit diesen Herausforderungen klargekommen? Und diese Geschichten sind ja auch im Koran verewigt worden. Und die Geschichte von Hazrat Ayyub alayhi salam, also Hazrat Hiob alayhi salam, also Ayyub ist die arabische Übersetzung von Hiob, ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn nichts mehr bleibt. Und ich sage, wenn ich nichts meine, meine ich auch wörtlich nichts. Die Geschichte ist relativ interessant. Sie hat der zweite Kalif, Radiallahu anhu, für uns in Tafsir al-Kabir und der großen Interpretation, Exegese des Korans festgehalten. Und Hazrat Ayyub, um das ein bisschen einzuordnen, ist 200 Jahre etwa vor Hazrat Musa al-Islam erschienen und war ein äußerst wohlhabender Mann. Er war so wohlhabend, dass er wirklich über ziemlich riesige Ländereien unzählige Bedienstete und eine große Familie verfügte. Ja? Und das sind natürlich Dinge, die gewisse Begehrlichkeiten wecken. Ja? Und man sagt, dass Iblis, also der Teufel, das Zwiegespräch zwischen Hazrat Ayyub und Hazrat und Allah Ta'ala immer abgehört hat, also zwischen Gott und Hiob alayhi salam immer abgehört hat. Und das Interessante ist, dass Hazrat Ayyub immer eine liebevolle Beziehung hatte zu Allah und immer wieder sich dankbar zeigte, Drud schickte an Gott und sich als sehr, sehr, sehr dankbar zeigte. Ja? Und Iblis hörte es ab und wurde neidisch, ja? Hatte das Gefühl gehabt, der ist nur so, so dankbar und so lieblich zu Gott, weil er so beschenkt worden ist. Und er ist zu Gott damit herangetreten und hat gesagt, Gott, dieser Mensch ist nicht so im Kern. Ja, Erst nur so, weil er so viel bekommen hat. Und daraufhin hat Gott klar gemacht, dass Hazrat Ayyub ein sehr, sehr loyaler Mann ist. Ja, er ist nicht sozusagen durch irgendwelche Schwierigkeiten ins Wanken zu bringen. Und dann begann ein gewisser Test. Ja, Iblis zerstörte nach und nach die Ländereien, zerstörte auch oder sorgte dafür, dass die Bedienstete in allen Himmelsrichtungen flohen. Ja, also es begann Hiobsbotschaften. Das kennen wir so. Also Hiobsbotschaften kennt man ja aus dem Sprachgebrauch und die beziehen sich genau auf solche schlimmen Ereignisse, die auftreten und quasi als Botschaft an die betroffene Person herangetragen werden. Und wie gesagt, die Hiobsbotschaften gingen weiter, aber eine Sache blieb. Alhamdulillah. Das ist das Außergewöhnliche. Also Gott sei gepriesen, Allah sei gepriesen, ja. Das blieb bestehen. Die Dankbarkeit blieb bestehen. Iblis ging aber noch weiter. Dem war das nicht genug. Der wollte den Kern von Hazrat Ayyub a.s. sozusagen haben. Und ging weiter, ja. Er sagte, ja, er verfügt aber noch über körperliche Schönheit. Vielleicht ist es ja das, was ihn noch so dankbar wirken lässt, ja. Und daraufhin wurde ein Juckreiz ausgesetzt. Und der Juckreiz sorgte dafür, dass er viele Stellen am Körper bekam, wo noch Insekten heraustraten. Die Gemeinschaft verbannte ihn aus der Stadt. Das heißt, seine ganze persönliche Ehre wurde zerstört. Was blieb? Dankbarkeit, Alhamdulillah, bei Hazrat Ayyub al-Islam. Das ging noch weiter, ja. Die Ehefrau, die loyal bei ihm geblieben war, selbst die wurde sozusagen durch List von dem Teufel in diese Lage gebracht, dass es zu einem Streit kam und Hazrat Ayyub sich sogar von seiner Frau trennen musste. Und das ist im Grunde genommen eine außergewöhnliche Sache. Weil, wie gesagt, wenden wir uns das mal bei uns selber an. Was wären wir bereit aufzugeben, um noch der zu bleiben, der wir in der besten Zeit sind? Mit unserer Großzügigkeit, mit unserer Herzlichkeit, mit unserer Lieblichkeit, mit unserer Nächstenliebe, ja? All das, was bleibt davon? Ich glaube, jeder kann das an sich selber ausprobieren. An welcher Stufe würde bei ihm wahrscheinlich der Geduldsfaden reißen?
Richtig, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich glaube, damit muss man sich auch sehr intensiv auseinandersetzen. Tariq, ich habe dazu, zu der Geschichte von Hazrat Ayyub al-Islam, habe ich noch ein bisschen was rausgesucht. Und Allah Ta'ala hat im Heiligen Koran die Gebete von den Propheten, die mit besonderer Hingabe an ihn gerichtet worden, hat er für uns, für die Ewigkeit, hat er es festgehalten. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr interessanter Vers. In dem heißt es in Sure 21, Vers 84, und gedenke Hiobs, also gedenke Ayubs, da er zu seinem Herrn rief, Unheil hat mich geschlagen. Unheil hat mich geschlagen, mein Herr, und du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. Und ich denke, dass das ein, also wenn man über diese Worte von Hazrat Ayyub al-Islam in der schwierigen Situation, die du uns gerade sehr, sehr schön geschildert hast, wenn man darüber nachdenkt, dann denkt er nicht daran, was er alles verloren hat, sondern er denkt immer noch an die Barmherzigkeit Allah Ta'alas und er ist dankbar Allah Ta'ala gegenüber. Er macht Allah Ta'ala keine Vorwürfe, sondern er denkt immer noch oder er ist sich immer noch in dieser Situation im Klaren, was er noch besitzt.
Genau. Und das ist, glaube ich, der interessanteste Punkt. In einer so schlimmen Situation, ich meine, individuell können Herausforderungen immer groß sein, auch wenn sie von außen vielleicht klein scheinen. Ich meine, ich gehöre zu den in Anführungszeichen Anzugsträgern. Ich kann mich nicht in eine Familie hineinversetzen, die jetzt mit 30% weniger Lohn oder mit Einnahmebußen sozusagen auskommen muss. Ich bin ja quasi zu Hause ausgezogen. Aber die Familien, die das merken, die wissen, wo sie dann in der Situation stehen.
Ja, richtig. Und was mir dazu vielleicht einfällt, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen Hoffnung weiterzugeben an unsere Brüder und vielleicht auch an die Familien unserer Brüder, die uns gerade zuhören. Es gibt aus dem Persischen eine sehr, sehr schöne Anekdote, die ich dir erzählen möchte, Tariq. In der heißt es, dass ein persischer König einen sehr, sehr weisen Mann aus seinem Gebiet oder seinem Dorf, wo er geherrscht hat, zu sich kommen ließ. Und er hat zu dem weisen Mann gesagt, dass er ihm eine Frage stellen möchte und darauf eine Antwort benötige. Und er hat ihn gefragt, nenn mir bitte einen Satz, der einen Lachenden zum Weinen und einen Weinenden zum Lachen bringt. Der weise Mann hat kurz nachgedacht. Und dann sagte er zum König, ich habe einen Satz für dich und der lautet, auch dieser Moment wird vorübergehen. Das ist heute im Englischen, glaube ich, bekannt, sehr, sehr bekannt als This too shall pass. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran wir uns ein bisschen festhalten müssen. Dass das, was wir gerade erleben, was wir gerade durchmachen, gerade unsere Brüder, die jetzt am Rande ihrer Existenz gedrängt werden, durch diese Corona-Pandemie, durch diese ganzen Shutdown oder Lockdown, von dem man in den Medien spricht, dass sie ihre Hoffnung nicht aufgeben dürfen. Und die Geschichte von Hazrat Ayyub al-Islam muss uns an dieser Stelle auch immer wieder in den Sinn kommen, wie standhaft ein Mann geblieben ist, nachdem er Güter, Ländereien, Ehre, Frau, also alle Gesundheit, alles, was man eigentlich in diesem Leben verlieren kann, hat er verloren. Und trotzdem war auf seinen Lippen immer wieder ein Wort, Alhamdulillah.
Und das Interessante ist ja, dass wir diese prophetische Eigenschaft in ihrer Vollkommenheit auch noch bei dem Propheten Muhammad sallallahu wiederfinden. Ja? Auch er hat unheimliche sozusagen Entbehrungen durchgemacht. Die ersten 13 Jahre in Mekka, glaube ich, sind allen Muslimen ein Begriff. Ja? Und also unfassbare Gräuel sozusagen, die dem Propheten und der jungen Gemeinschaft angetan wurden. Und das ist halt diese außergewöhnliche Fähigkeit, diese Langmütigkeit, die diesen Menschen gewährt wird, dass sie einfach in dieser Lage dann sozusagen dennoch Alhamdulillah sagen können, dennoch standhaft bleiben, dennoch sozusagen den Kompass noch gerichtet halten. Und das ist wirklich eine außergewöhnliche Fähigkeit. Und ich meine, da wir vom Propheten gerade gesprochen haben, es gibt da so ein schönes Hadith, was, finde ich, eigentlich sehr gut in unsere Zeit und in diese Situation passt. Die besagt, schau auf jene, die unter dir stehen und nicht auf jene, die über dir stehen. Denn es ist der beste Weg, die Gunst Allahs nicht zu schmälern. Das heißt, wenn es uns schlecht geht, ja, jetzt gerade in dieser Situation, kann dieses Hadith wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Weil
Absolut.
die meisten von uns schauen halt nach oben, ja, und gucken,
Richtig.
okay, wen hat es vielleicht noch besser getroffen, wer kann halt sein Lebensstil vielleicht noch halten. Es gibt bestimmt noch Teile in dieser Welt, vielleicht auf der Südhalbkugel, die momentan Sommer haben, die vielleicht vom Coronavirus gar nicht so sehr stark betroffen sind und wo halt das Leben einfach auf süßer Weise halt weitergeht. Aber diese Süßlichkeit, sozusagen, die das Ganze hat, diese ganze Süße, die sozusagen dieses Leben hat, das ist sozusagen nicht zu vergleichen mit dem, was uns eigentlich erwartet. Und in der Hinsicht, glaube ich, ist es wirklich ganz, ganz interessant. Wir sprachen ja immer auch von einer Glückssträhne, die uns die letzten Jahre begleitet hat. Wir haben unheimlich viel Glück gehabt. Und wir haben gerade auch immer noch sehr viel Glück. Das darf man ja
Richtig.
auch nicht vergessen. Also natürlich, ich möchte nicht die Sorgen von gewissen Brüdern einfach wegreden oder sagen, ja, dass ich aus meiner privilegierten Situation, in der ich mich natürlich jetzt befinde, dann einfach jemanden sage, du darfst dich nicht sorgen, ja. Das will ich hier überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, was uns vielleicht etwas zeigen kann, ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo es sozusagen dieses soziale Netz gibt. Viele Brüder von uns sind von diesem auch aufgefangen worden. Auch in der islamischen Geschichte hat es sozusagen Systeme gegeben. Das heißt, es gibt auch eine islamische Vorstellung von diesen sozialen Netzen. Und ich glaube, an der Stelle muss man sich schon darüber auch im Klaren sein, wie privilegiert man innerhalb derjenigen ist, die jetzt gerade sich in einem freien Fall befinden. Und wie gesagt, da muss man nach Amerika schauen, da muss man nach vor allem
Absolut.
auch außerhalb der Europäischen Union vor allem auch schauen, in Asien, in Afrika. Und da sind ganz, ganz andere existenzielle Bedrohungen für die Menschen da.
Richtig, und das auch nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch in gesundheitlicher. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier auch von einem, gerade in Deutschland, von einem sehr privilegierten Gesundheitssystem reden, wo sich jeder von uns eine Behandlung unterziehen kann, ohne Kosten tragen zu müssen. Das haben wir in den USA nicht. Das haben wir selbst in einem Land wie Frankreich teilweise nicht mehr. Und da stimme ich dir absolut zu. Dadek, mir fällt dazu gerade auch ein, du hast ja sehr viel über Reflexion gesprochen, dass man selbst reflektieren muss und darüber nachdenken muss, nachsinnen muss. Mir fällt dazu ein, dass Hazur uns dazu auch in verschiedenen Ansprachen angewiesen hat. Abends, wenn man sich schlafen legt, nochmal den Tag, den man den kompletten Tag einmal zu reflektieren und zu bilanzieren. Also zu schauen, was lief heute gut und was lief vielleicht heute nicht so gut. Und damit ist nicht gemeint, wie viel Geld habe ich heute verdient und wie viel Geld habe ich nicht verdient, sondern damit ist sind unsere Taten angesprochen. Was habe ich heute gut gemacht, was habe ich heute falsch gemacht.
Es gibt sehr viele Übungen zur persönlichen Persönlichkeitsentwicklung, die auch viele Brüder mitmachen, wo ja eigentlich eines der Standardaufgaben, die man gesagt bekommt, eigentlich ist, ja, schreibt einfach mal Abend mal auf, ne? Ja. Wie war der Tag, wie könnt ihr das bilanzieren? Und ich glaube, das ist eine Übung, die eigentlich für einen Muslim eigentlich dazugehören sollte. Die 5 Gebete sind absolut eigentlich so ein Punkt, wo man nach jedem Gebet nochmal reflektieren soll, wo man steht. Und ja, ich meine, wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Punkte, an denen wir natürlich jetzt uns entlang gehangelt haben, wo vielleicht für den einen oder anderen Bruder Hoffnung dabei gewesen ist. Aber ich glaube, ein wichtigster Punkt in dieser Hinsicht ist jetzt natürlich das Gebet. Und ich finde, es ist unsere Pflicht, auch als Brüder, von den Brüdern, die jetzt gerade in Schwierigkeiten stehen. Und Hazur hat ja auch gesagt, dass wir nicht nur für diejenigen beten sollen, die innerhalb unserer Gemeinde sind, sondern auch außerhalb der Gemeinde, also für jeden Menschen. Ja, also ohne die Liebe der Mitmenschen können wir die Liebe Gottes erst gar nicht erreichen. Und gemäß dieses Leitsatzes ist es natürlich jetzt unsere Pflicht, unser Gebet zu tun. Und ich meine, mich ändert das auch so ein bisschen vielleicht, das ist jetzt kein Vergleich, aber es ändert mich einfach an die Geschichte von Verheißen Messias al-Islam. Als er damals hatte er von Gott noch nicht die Prophetschaft erhalten und in der Zeit war es so, dass er in finanzieller Hinsicht sozusagen an seinen Vater gebunden war und als junger Mann ist dann irgendwann sein Vater verstorben und für einen Moment kam der Gedanke auf, was nun? Ja, und ich meine, das ist, glaube ich, für jeden Jugendlichen oder jungen Menschen, der in einer frühen Situation sozusagen seinen Vater verliert, ist das natürlich eine Herausforderung. Ja? Wie komme ich jetzt weiter? Wie geht es jetzt für mich weiter? Und Allah hat dem Verheißenen Messias al-Islam in der Hinsicht eine Offenbarung geschenkt. Und ich glaube, diese Offenbarung haben viele Brüder in unserer Gemeinde auch als Ring sozusagen an ihrem Finger. Und der besagt, Alaysa Allahu bigafin abduhu. Ja, und ganz einfach übersetzt bedeutet es, Gott genügt. Ja, und vielleicht ist es jetzt auch der Zeitpunkt, einfach mal auf den Ring zu schauen, den viele von uns tragen und nicht einfach nur als Symbol nur mit sich zu tragen, sondern tatsächlich auch auf diese Offenbarung zu vertrauen. Und das Schöne ist ja, dass Gott nicht nur auf sein Vertrauen, also muss ich sagen, gelenkt hat, sondern auch damit den Verheißenen Messias al-Islam auch sozusagen Unterstützer schenkte. Und ein Unterstützer, der ist ja ganz besonders auch hervorgehoben worden durch den Verheißenen Messias al-Islam selbst. Das war der erste Kalif, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib radhiyallahu anhu. Und über den sagt der Verheißenen Messias al-Islam, wäre es nicht wunderbar, wenn jeder Mensch in der Gemeinde der Gläubigen Nuruddin wäre? Das haben wir aus Hayat-e-Nur. Also, ich glaube, wir sind an diesem Zeitpunkt, dass wir, die Brüder, die in Schwierigkeiten sind, neben dem, dass wir sie zum Gebet hinweisen, denen auch eine Stütze werden. Und ich meine, wir sprechen immer wieder von diesem Generation Gap. Wir haben auch von unseren Vätern gesprochen.
Richtig,
ja. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in dieser Zeit, wo viele, viele Herausforderungen auf uns zukommen, ist doch, wäre es nicht schön, wenn wir diesen Vater, der vielleicht mit diesem Gesichtsausdruck nach Hause kommt, dass wir den auch in gewisser Weise mal in den Arm nehmen. Ich meine, in gewisser Weise meine ich halt, wegen der Corona-Krise können wir natürlich jetzt nicht das in direkter Weise immer tun, gerade wenn wir nicht in einem Haushalt leben. Aber es ist, glaube ich, jetzt so dieser Zeitpunkt, wo wir Differenzen, wo wir Streitigkeiten, wo wir Schwierigkeiten vielleicht auch mal überwinden können für einen Moment. Und wo wir vielleicht geeinter, gestärkter, nicht nur als Familie, sondern vielleicht auch als lokale Gemeinde aus dieser Zeit heraustreten können.
Richtig, ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube, daran gibt es nicht irgendetwas zu zweifeln.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Shayan, für dieses Gespräch.
Sakala Tarek, ich habe mich sehr gefreut. War ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, und bis auf ein weiteres Gespräch, inshallah. Sakala an die Zuhörer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.